beziehungsweise verletzungsbedingt nicht anwesend. Deswegen habe ich heute noch mal die Ehre, das zu machen. Sollte heute auch nicht so lange dauern. Okay, also wir hatten ja letztes Mal schon angefangen, über diese sogenannten Rare Isotope Beam Facilities zu reden. Da wurde ja schon die Anlage in Kanada angesprochen, am Triumph, das ISAC. Und es gibt natürlich noch weitere Anlagen. Jetzt haben wir hier mal ein Beispiel von der Michigan State University. Nennt sich FRIP Facility for Rare Isotope Beams. Und ja, Teilchen, die da verwendet werden, geht von Wasserstoff bis Uran. Die Energie geht bis 200 MeV pro Nukleon. Wir haben eine Strahlleistung von ordentlichen 400 Kilowatt CW. Das Ganze soll natürlich supraleitend stattfinden, bei den Energien und der Leistung natürlich. Und wir haben jetzt verschiedene Frequenzen, das heißt auch verschiedene Strukturen, die da zur Anwendung kommen. Dazu kommen wir gleich. Erstmal hier ein grober Überblick, wie die Anlage aussieht. Also wir fangen hier unten an. Hier haben wir die Quelle, haben ein Frontend, ein normalleitendes Frontend mit einem RFQ, der sogar aus Frankfurt stammt. Das ist ein Forward RFQ. Dann haben wir hier ein erstes Linac-Segment. Dann wird hier der Strahl umgebogen, wird dann zum nächsten Linac-Segment transportiert. Wird wieder umgebogen und dann hat man entsprechend hier eine sehr lange Sektion, wo sogar noch die Option ist, das Ganze von der Energie her nochmal zu erweitern, um letztendlich hier auf das Produktionstarget zu treffen und der Fragmentseparator. So, dann hat man hier die Möglichkeit, natürlich Experimente damit zu machen oder, wie auch letzte Woche schon besprochen wurde, man kann das Ganze einem Gasstopper abbremsen, um die Qualität des Strahls zu erhöhen und nochmal nachbeschleunigen. Und mit dem nachbeschleunigten Strahl kann man dann auch nochmal Experimente machen. Hier nochmal so eine 3D-Ansicht. Sieht man vielleicht nochmal ein bisschen schöner, wie das Ganze aussieht. Wir haben also eine EZR-Ionenquelle. Dann wird das Ganze hier runtergeleitet. Und zwar ja, ist es hier eine Höhe von 10 Metern in die eigentliche Beschleunigerhalle. Hier wie gesagt der RFQ bei Raumtemperatur. Dann geht es los mit Quarter-Wave-Resonatoren bei einem Beta von 0,041. Anschließend die nächste Sektion, Beta gleich 0,085 Quarter-Wave-Resonatoren. Dann hat man hier schon einen Ladungsstripper, um entsprechend ja, die Teilen schon mal zu laden und effektiver zu beschleunigen. Und dann geht es mit Half-Wave-Strukturen weiter. Auch nochmal zwei verschiedene, einmal 0,29 und einmal Beta gleich 0,53. Und anschließend wird das Ganze natürlich hier zum Produktionstarget weitergeliefert. So, wie sehen die Strukturen aus? Ja, jetzt haben wir hier mal den ersten Lambda-Viertel-Resonator bei 80,5 MHz, also er ist schon ordentlich groß. Entsprechend, wenn ich dann die nächsthöhere Frequenz gehe, wird das Ganze schon mal wesentlich handlicher. Sieht man mal als Vergleich, wenn da ein Mensch noch mal dabei steht, also da ist es nicht mal ein halber Meter ungefähr, ist dann der Höhe. Und hier als Bildchen noch mal den 322 MHz Half-Wave-Resonator. Gut, jetzt mal von den FRIPs abgesehen, gibt es natürlich noch weitere Beschleunigeranlagen. Was auch ein sehr interessantes Gebiet ist, sind die sogenannten Free Electron Laser, die FELs. Was macht man da? Also man möchte eine Synchrotronenstrahlungsquelle haben, die kohärente Strahlung hoher Brillanz erzeugt. Und zwar, was benötigt man dafür? Das sagt eigentlich schon der Name. Man braucht Elektronen, und zwar möglichst hochenergetische. Das ist hier auch mit relativistisch gemeint. Ja, also alles, was so in den hohen MeV, GeV-Bereich geht, zählt man dann schon zu einem FeL. Und ja, wenn man jetzt also seinen Strahl hier hat, der schon eine sehr hohe Energie hat, dann lenkt man jetzt diesen Strahl in dieses periodische System von Magneten. Das nennt sich, das Ganze nennt sich dann Undulator. Und dieses abwechselnde Gitter von Magneten bewirkt jetzt, dass der Elektronenstrahl hier auf diese Slalombahn geschickt wird. Und wenn ein Elektronenstrahl eben abgelenkt wird, erzeugt dann natürlich Synchrotronstrahlung. Das kennen wir aus den Kreisbeschleunigern. Und diese Synchrotronstrahlung, die ist jetzt aber in die gleiche Richtung gerichtet wie auch der Elektronenstrahl. So. Was passiert jetzt? Jetzt sieht man hier in dem Bildchen, was dann letztendlich passieren soll. Und zwar, klar, die Strahlung, die geht sehr eng nach vorne gebündelt. Ja, das geht also parallel zu dem eigentlichen Strahl. Und wenn ich jetzt diesen Undulator sehr lang wähle, dann passiert es, dass die Strahlung, die jetzt hier hinten irgendwo erzeugt wird von dem Strahl, den eigentlichen Strahl erstmal überholt und mit dem Strahl, der weiter vorne ist, wechselwirkt. Und dann entsteht hier diese Struktur dabei. Das heißt, die Photonen, die wechselwirken mit dem Strahl und zerteilen ihn in Mikrobunche. Und der Abstand ist gerade eine Wellenlänge, sodass ich also eine phasengleiche Lichtemission erhalte und eine hohe, sehr hohe Kohärenz. Also durch eine geschickte Wahl von dieser Magnetstruktur kann ich es also erreichen, dass sich das ganze System sozusagen nochmal selbst verstärkt. Nennt sich auch das sogenannte SASE-Prinzip, irgendwie Self-Amplifying Stimulation of Electro. Nee, also auf jeden Fall SASE-Prinzip. Ja, dieses X von XFL steht natürlich für X-Ray Free Electron Laser. Damit bezeichnen wir jetzt also freie Elektronenlaser, die jetzt sehr hohe Energien, also harte Röntgenstrahlung erzeugen. Und dafür gibt es jetzt ein Projekt, das derzeit in Hamburg aufgebaut wird. Das soll also 17 GeV-Elektronen liefern als Quelle dann für die Photonen. Frequenz 1,3 GHz. Dafür benötigt man 800 supraleitende Resonatoren. Die ganze LINAC ist 2 Kilometer lang, wird natürlich bei einer niedrigen Temperatur betrieben, weil man sonst einfach zu hohe Verluste hätte bei der hohen Frequenz. Soll etwa 1 Milliarde kosten und Pulslängen von einer Femtosekunde liefern. Hier sieht man das Ganze mal geografisch aufgetragen. Also hier haben wir das DESI in Hamburg und der LINAC soll jetzt also etwa 2 Kilometer lang bis nach Schleswig-Holstein gehen, wo dann die Experimente stattfinden. Hier mal eine von den Strukturen, die da verwendet werden. Das ist also hier eine neunzellige Kavität, 1,3 GHz, elliptisch. Und ja, diese Kavität, da gab es ein Vorprojekt dazu, wie das Ganze entwickelt wurde. Ursprünglich hieß das Ganze noch Tesla. Steht für Terra Electron Volt Superconducting Linear Accelerator. Und das war das ursprüngliche Projekt, was man da. Man hatte eigentlich vor, einen riesigen Collider zu bauen und hat aber aus Kostengründen vor allem hat das ganze Projekt gesplittet. Einmal in den XFEL und in den ILC. Der kommt jetzt gleich als nächstes. Aber man hat dieses Tesla, also diese Kollaboration von sehr vielen Instituten weltweit, hat man trotzdem noch beibehalten und hat quasi in dieser Kollaboration die Entwicklung dieser Kavitäten weiter vorangetrieben. Also dieses Tesla Technology Collaboration Komitee, das gibt es immer noch. Und man entwickelt auch in dieser Kollaboration immer noch weiter Techniken, um die Strukturen weiter zu verbessern. Und ja, hier schon, wie gesagt, das zweite Projekt, was sozusagen daraus entstanden ist, ist der ILC, der International Linear Collider. Der soll dann Elektronen und Positronen aufeinander jagen, um eben entsprechend die Reaktion zu untersuchen. Der ILC ist komplementär zum LHC angedacht. Beim LHC hat man jetzt Hadronen, die man auf 14 TeV beschleunigt. Ist zwar schön und gut, kann also sehr hohe Energien dadurch erreichen und auch entsprechend exotische Teilchen erzeugen. Beim ILC geht man da ein bisschen einen anderen Weg. Man möchte jetzt gar nicht so diese hohen Energien haben. Dadurch, dass man jetzt aber Leptonen aufeinander schießen lässt, hat man den Vorteil, dass es viel einfachere Signaturen sind, die man entsprechend auch viel präziser messen kann. Das heißt, man möchte mit dem ILC quasi das, was man am LHC gemessen hat, validieren und genauer bestimmen. Und ja, wo das Ganze gebaut wird, ist noch nicht so ganz klar. Soweit ich das nachgelesen habe, ist momentan noch Japan der Favorit. Baubeginn ist aber auch noch nicht so ganz klar. Also ich denke mal, das scheitert auch momentan noch so ein bisschen an den Kosten. Ja, 10 Milliarden, das sind jetzt auch nicht gerade geringe Kosten. Ja, das heißt, bis das Ganze mal, bis die Finanzierung steht und der Ort vergeht noch ein bisschen Zeit. So, ja, warum braucht man den ILC überhaupt? Ja, man hat bei Kreisbeschleunigern einfach zu starke Synchrotronstrahlung. Das heißt, wenn man jetzt Elektronen in einem Kreisbeschleuniger hat, funktioniert es nicht. Man hatte ja damals vor dem LHC den LEP-Beschleuniger am CERN. Der hat ja auch schon Elektronen und Positronen aufeinander geschossen, aber da war man irgendwann einfach limitiert durch die Synchrotronstrahlung. Und das hätte man jetzt eben bei dem ILC nicht. Ja, da kann man auch bis 500 GeV Schwerpunktenergie hochgehen. Und wie gesagt, Elektronen-Positronen-Kollisionen haben eine sehr einfache Signatur, sodass man das Ganze einfach viel präziser und genauer auswerten kann. Dazu hat man noch Dämpfungsringe zur Verkleinerung der Emittanz, um eben einen möglichst kleinen Strahlquerschnitt zu erhalten und eine möglichst hohe Brillanz dadurch zu erzeugen. Gut, wie gesagt, Elektronen-Positronen. 500 bis 800 GeV sind da sogar angedacht, also dass man das Ganze nochmal erweitert. An die Strukturen wird eine sehr hohe Anforderung gestellt. Die sollen also mindestens 30 Megavolt pro Meter liefern. Ja? Also in dem Bereich zwischen 31,5 und 35 Megavolt pro Meter. Dazu benötigt man 16.000 supraleitende Beschleuniger. Und ja, der LINAC entsprechend zweimal 16 Kilometer. Natürlich auch hier 1,8 Kelvin Betrieb, nicht 4 Kelvin, 10 Milliarden, Energieverbrauch 220 Megawatt. Hier mal so eine Artist-View auf das ganze Projekt, wie das aussehen kann. Ist jetzt hier noch nicht wirklich aussagekräftig, deswegen habe ich jetzt hier mal ein kleines Video eingebunden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Erstmal ganz nett animiert, wie das Ganze jetzt also aussehen soll. Also hier den Beschleuniger mit der Elektronenquelle, dann geht es erstmal in den Dämpfungsring, um den Strahl nochmal ein bisschen weiter zu verbessern, um die Strahlqualität zu verbessern. Dann wird es hier hinten umgelenkt, trifft hier auf die Positronenquelle, dort werden dann die Positronen erzeugt, die dann auch ihrerseits beschleunigt werden, um dann hier in dem Kollisionspunkt auf die Elektronen zu treffen. Und dann hat man hier verschiedene Experimente, um entsprechend ja, das Ganze auszuwerten. Ja. Sieht man hier nochmal ein bisschen rangezoomt, wie also diese Sektion entsprechend im Detail aussehen. jetzt nochmal animiert, der Strahl, wenn der da durch diese 16.000 elliptischen Kavitäten durchjagt. Und jetzt müsste er gleich... Ja, um dann im Kollisionspunkt entsprechend auf die Positronen zu treffen. Ja. Und das ist ein ganz nettes Werbevideo dafür. Okay. Ja, also für sowas werden oftmals Firmen genommen oder Bachelorstudenten. Nee, das war, also ich glaube, bei sowas nimmt man oftmals Firmen. So, jetzt hat man hier nochmal den Überblick. Im Prinzip das Gleiche, was man eben in der Animation gesehen hat. Was man hier nochmal sieht, ist, dass man hier auch die Möglichkeit hat, entsprechend den Elektronenstrahl, wenn man den schon mal vorbeschleunigt hat, könnte man hier auch ein Röntgenlaser damit betreiben. Ja? Also ist auch der nette Nebeneffekt, den man da hat, mal abgesehen von den Kollisionsexperimenten, die man natürlich da hauptsächlich mit anstrebt. Gut, hier noch ein Querschnitt, wie die Beamline entsprechend aussieht. Ja, ist jetzt hier nichts weltbewegend Neues für euch, denke ich mal. Gut, es gibt noch weitere Beschleunigeranlagen. In Japan gibt es zwei Stück. Dann MSU war schon erwähnt. Es gibt noch den Atlas-Beschleuniger in Argonne. Dann in Italien Alpi am CERN. Noch SPL und Isolde. Gut, dann kommen wir jetzt nochmal zum Schluss zu auch einem sehr wichtigen und interessanten Thema für die Zukunft, und zwar die Kernfusion. Kernfusion ist natürlich ein Thema, wo sich die Geister streiten, denn ja, Kernfusion könnte, wenn es funktioniert, unsere Energieprobleme für die nächsten Jahrhunderte auf einen Schlag lösen, aber bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Erstmal, ja, hier ein, denke ich mal, altbekanntes Bild, wurde schon sicherlich öfters gesehen, Bindungsenergie gegen die Massenzahl aufgetragen. Und wenn wir uns jetzt hier auf dem linken Ast befinden, ist es natürlich energetisch günstiger, Teilchen fusionieren zu lassen, bis hin zum Eisen circa. Und alles, was oberhalb vom Eisen ist, bietet sich natürlich eher an, dass man das spaltet, um da die Energie daraus zu gewinnen. So, ja, wie funktioniert Fusion? Können wir jeden Tag live am Himmel beobachten, quasi. Und zwar, ja, die Sonne. Oder grundsätzlich natürlich in allen Sternen funktioniert es. Wir haben also die Grundreaktion, dass wir Wasserstoff zu Helium fusionieren lassen und erhalten entsprechend die Differenz aus der Bindungsenergie als frei verfügbare Energie. Das sind in dem Fall 26,72 MeV. Und ja, wenn man sich das jetzt anschaut, was da in der Sonne so passiert, ist das schon einiges, also 600 Megatonnen Wasserstoff pro Sekunde. Dadurch entstehen 596 Megatonnen Helium pro Sekunde, was einer Massendifferenz von 4,3 Millionen Tonnen pro Sekunde entspricht. Jetzt hätte man das natürlich gerne auf der Erde auch, funktioniert aber leider auf der Erde nicht ganz so einfach, weil die Reaktion, die in der Sonne stattfindet, im Labor sehr, sehr schlecht und auch unwirtschaftlich nachzustellen ist. Einfach weil wir nicht diese hohen Drücke, die Masse, Temperatur, einfach die Randbedingungen sind bei uns einfach anders. Und außerdem diese Reaktion hat auch einen sehr niedrigen Wirkungsquerschnitt. Das heißt, wir müssten da sehr, sehr lange drauf warten. Das heißt, die Ausbeute wäre einfach viel zu gering. So, was muss man also stattdessen machen? Es gibt noch 80 weitere Fusionsreaktionen, die also denkbar sind, die also funktionieren, um jetzt Energie daraus zu gewinnen. So, was muss man jetzt bei allen Reaktionen beachten? Man hat natürlich eine Coulomb-Abstoßung der Kerne. So, die ist natürlich proportional zur Kernladungszahl der verwendeten Elemente. Und ja, entsprechend kann man jetzt hier die Tunnelwahrscheinlichkeit ausdrücken. Die ist proportional zu e hoch minus Pi mal Z1 mal Z2 mal e Quadrat durch Epsilon 0 h mal v. So, und hieraus wird natürlich sehr schnell ersichtlich, dass es vorteilhaft ist, möglichst leichte Kerne zu nehmen mit hoher Geschwindigkeit. So, jetzt kann man sich das mal anschauen, was das so für, da wären es also aus diesen 80 Reaktionen schon mal ein paar weniger. Und jetzt hier von diesen Reaktionen kann man sich auch nochmal im Detail die Deuterium-Helium-3-Reaktion, Deuterium-Tritium und ein Proton, das auf ein Bohratom trifft, anschauen. Die sind also noch am interessantesten von denen. Allein schon, wenn man sich die Energien anschaut, ist da die Ausbeute, die mögliche, noch relativ groß. Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal aus der Sicht der Leistungsdichte betrachtet, dann wird relativ schnell klar, dass sich die Deuterium-Tritium-Reaktion einfach am besten dazu eignet. Die liegt einfach hier am höchsten. Das heißt, da ist die Hoffnung am ehesten gegeben, dass man da einfach was wirtschaftlich Sinnvolles daraus entwickeln kann. So, wenn man sich jetzt also das anschaut, Deuterium-Tritium reagiert also zu Helium plus Neutron plus 17,59 MeV. So, jetzt hat man hier vorne Deuterium-Tritium, was man erstmal benötigt. Das kann man jetzt nicht einfach im Baumarkt kaufen. Problem ist nämlich beim Deuterium, es hat nur einen Anteil von 0,015% im Wasserstoff. Also schon, das ist schon relativ niedrig, aber noch handelbar. Das Problem ist eher das Tritium, ja, weil da ist der Anteil nur 10 hoch minus 18. Das heißt, das Tritium muss erst erbrütet werden. Wir brauchen also noch eine weitere Reaktion, um das Tritium überhaupt herzustellen. Und dazu benötigen wir einfach ein Neutron und lassen das auf ein Lithium-Target treffen. Entweder funktioniert es mit Lithium 7, ja, dann habe ich Helium 4 plus Tritium plus ein Neutron, muss aber auch noch Energie reinstecken. Oder ich schicke es auf ein Lithium 6 Target, erhalte ich sogar noch ein bisschen Energie raus. Ja, aber ich habe auch hier Helium plus Tritium als Produkt.
Welches von denen ist häufiger?
Soweit ich weiß, ist Lithium 7 ist das häufigere. Also Lithium 6 ist nicht so häufig. Also Lithium 7 ist
aber auch noch.
Nicht. Also ist es noch im Rahmen. Ja, also ist jetzt nicht so wie beim Tritium, ja, sonst wäre es natürlich auch schwierig, ja. Aber ja, also das ist häufiger auf jeden Fall als Tritium. Aber das Lithium 7 ist das häufigere von den beiden auf jeden Fall. Gut, wenn ich jetzt also meine Reaktion habe, funktioniert es natürlich nicht unter beliebigen Bedingungen. Ja? Die Sonne funktioniert ja auch nicht unter beliebigen Bedingungen, sondern ich brauche eine sogenannte Zündbedingung. Das ist dieses sogenannte Lawson-Kriterium. Und da habe ich jetzt hier auf der linken Seite die Teilchendichte mal der Einschlusszeit, also Ne mal Tau. Und auf der rechten Seite habe ich hier sowas wie die kinetische Energie hier drüben stehen. Ja? Auch die Temperatur, wenn man es so will. Und jetzt kann man sich das Ganze mal auftragen. Ja? Also ich habe im Prinzip hier hauptsächlich diese drei Parameter, von denen es abhängt. Also Teilchendichte, Einschlusszeit und entsprechend hier die Temperatur in KeV. Und alles, was hier unterhalb ist, ja, funktioniert schon mal gar nicht. So. Das heißt, ich muss also mir hier einen Zustand aussuchen, wo mein Plasma zündet. Sollte es natürlich nicht zu hoch wählen, weil dann mache ich mir unnötig selbst das Leben schwer. Das heißt, ich suche mir möglichst ein Minimum raus. Das Minimum liegt hier zum Beispiel hier bei 25 KeV. Das heißt, da hätte ich sozusagen was das Produkt aus n mal tau angeht, den niedrigsten Wert. Aber es stellt sich raus, dass es einfacher ist, wenn man zu etwas niedrigeren Temperaturen geht, also 15 KeV, da man einfach den Plasmadruck dadurch verringert und dadurch wird das Ganze aus technologischer Sicht besser handelbar. So, ja. Zusätzlich hat man natürlich auch noch, dadurch, dass man Helium produziert, was eigentlich gar nicht so gewollt ist, weil Helium verdünnt dann letztendlich das Plasma und erhöht die Bremsstrahlungsverluste. Das heißt, das Helium ist eigentlich ein Abfallprodukt. Das heißt, nötig, weil es sich einfach nicht anders realisieren lässt. Gut, jetzt gibt es zur Realisierung von Fusion zwei Prinzipien. Zum einen das Tokamak-Prinzip. Das ist ein russisches Kunstwort, steht für eine toroidale Kammer mit Magnetspulen. Wenn man das übersetzt, das ist ein Akronym irgendwie russisch und steht auf jeden Fall ganz simpel für toroidale Kammer mit Magnetspulen. So, wurde schon in den 50er Jahren entwickelt. Und ja, wie funktioniert es jetzt? Ich habe also hier ein Plasmagefäß, eine Plasmakammer, das blaue. Schließe ein Plasma ein, habe hier diese Magnetfeldspulen, die mir ein toroidales Magnetfeld erstmal erzeugen. So. Dieses toroidale Magnetfeld alleine reicht jetzt aber nicht aus, dieses Plasma einzusperren. Denn es findet dann hier eine Drift des Plasmas zur Plasmakammer nach außen hin statt. Also mit einem Toroidfeld kann man sich auch, wenn man sich das aufmalt, ganz leicht sehen, dass das nicht funktionieren würde, das Plasma hier einzusperren. Das heißt, ich brauche noch ein zweites Magnetfeld, das letztendlich hier für diese Verdrillung sorgt und sozusagen mein Plasma einsperrt oder einschnürt, wenn man so will. Und ja, wie erzeuge ich jetzt dieses zweite Magnetfeld? Dafür hat man hier diesen Transformatorkern. Und da schicke ich einfach einen extrem hohen, kurzen Puls durch. Und das Plasma wirkt jetzt wie eine Sekundärwicklung von diesem Transformator, den ich da aufbaue. Und da fließt jetzt hier ein toroidaler Strom. Und dieser toroidale Strom, der jetzt hier in dem Plasma fließt, der hat wiederum ein Magnetfeld um den Stromfluss herum. Und dieses Magnetfeld ist jetzt poloidal. Das heißt, es wickelt sich jetzt quasi hier um das Plasmagefäß herum. Und die Kombination eben aus diesem poloidalen und dem toroidalen Feld, was ich habe, das sorgt letztendlich für diese Verdrillung und für einen Einschluss des Plasmas, sodass es eben nicht an die Wände kommt. Das Ganze hat natürlich einen gewissen Nachteil. Ich kann das Ganze natürlich nur gepulst betreiben, ja, weil ich habe quasi dieses poloidale Feld natürlich nur, sobald ich diesen Puls da jedes Mal aktiviere. Und ja, entsprechend kann man einen Tokamak jetzt nicht im Dauerstrich betreiben. Das andere Konzept, was es da noch gibt, ist der sogenannte Stellarator. Stellar für Stern. Sieht erstmal auf den ersten Blick ähnlich aus wie der Tokamak. Auf den zweiten Blick fehlt hier was, und zwar der Transformatorkern. Den versucht man hier einfach dadurch zu ersetzen, dass man jetzt die Spulen, die man außen um das Plasmagefäß wickelt, anordnet geometrisch, dass ich bereits diese helikale Windung erhalte. Also ich forme mir jetzt quasi nur mit einer Art von Spule das Magnetfeld so, dass ich das Plasma entsprechend einsperren kann. Macht die ganze Sache natürlich wesentlich komplizierter, was hier die Spulen angeht, hat aber den Vorteil eben, dass ich eben nicht mehr diesen Transformatorkern brauche. Das heißt, ich kann das Ganze im Dauerbetrieb betreiben und benötige eben nicht mehr diesen Puls. Und ja, wie gesagt, das Ganze zu produzieren ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Wurde aber trotzdem versucht, der sogenannte Stellarator Wendelstein 7X, der in Greifswald gebaut wurde und auch momentan kurz vor der Inbetriebnahme steht. Ja, da sieht man eben, wie diese Spulen gewunden sind. Das Ganze ist dann ähnlich wie ein Möbiusband aufgebaut und man hat eben Niob-Titan-Spulen dazu verwendet. Und wie wir wissen, Niob-Titan ist jetzt auch ein etwas sprödes Material, also jetzt auch nicht so einfach zu handeln wie jetzt, keine Ahnung, als ob man jetzt Eisen nimmt oder so. Ja, das Ganze soll eine Entladungsdauer von 30 Minuten haben, Plasmaheizung 15 Megawatt und ja, Magnetfelder von 3,45 Tesla benötigt man dafür. Hier sieht man mal, wie das aussieht beim Zusammenbau. Wenn also ein Monteur in diesem Plasmagefäß sich befindet. Ja, und hier auch mal der ganze Prozess. Dazu habe ich auch noch mal ein kleines Video vorbereitet. Das funktioniert jetzt. Sieht man jetzt mal im Zeitraffer, wie also erstmal die Plasmakammer aufgebaut wird und dann entsprechend die Magnete drumherum platziert werden. Jetzt ist gerade mal ein halbes Modul erst fertig.
Und,
ich glaube, das war eben, wurde eben am Anfang des Videos, ich glaube, das waren so, genau, also 10 Jahre. Ja. Also was hier auf 3 Minuten zusammengeschrumpft ist, ja, sind schon einige Jahre Arbeit und ja. Jetzt ist erstmal ein ganzes Modul fertig. Und dann geht es weiter eben zu dem großen Ring, das Ganze platziert wird. Das Projekt stand auch mindestens einmal kurz vor dem Aus, weil es einfach sehr teuer geworden ist. Aber das ist ja bei vielen Projekten so, dass die letztendlich teurer sind als ursprünglich angenommen. Aber letztendlich wurde es doch gebaut und ja, steht kurz vor Inbetriebnahme. Und, ja, man möchte auch bei dem Stellarator jetzt schon in die Nähe zumindest kommen von einem, na, ich sage jetzt mal nicht wirtschaftlichen Betrieb, aber man möchte zumindest es mal schaffen, so viel Leistung rauszuziehen aus dem Stellarator, wie man reingibt. Das war ja schon mal ein erster Erfolg auf dem langen Weg zur wirtschaftlichen Produktion von Fusionsenergie. Gut. So, dann kommen wir nochmal zu anderen Projekten. Also jetzt wieder zum Tokamak. Da wurde schon vor einigen Jahrzehnten der JET Tokamak in England gebaut. Also JET steht für Joint European Torus. Und ja, sieht man jetzt mal, wie der aufgebaut war. Entsprechend ja, Tokamak-Prinzip, Spulen, auch schon damals Niob-Titan. Und ja, dieser Tokamak, also eine Pulslänge von 20 Sekunden immerhin, wurde mit 25 Megawatt geheizt. Und die Energieausbeute war immerhin auch schon damals, ich glaube es war so in den 80ern, wo die großen Tests da stattfanden, oder 90er, hatte man immerhin 0,65, also 65% Ausbeute rausgeholt. Was jetzt natürlich immer noch ein weiter Weg ist, aber es war schon mal ein Achtungserfolg für dieses Projekt. Hier sieht man erstmal, wie das Ganze hier von innen aussieht. Und ja. Ah, genau. Hier das, die beste Messung. Diese 15 Megawatt hat man also 1997 bei einer Einschlusszeit von 3 Sekunden man das Ganze erreicht. So, ja, das nächste Projekt, was da Tokamak-mäßig angedacht ist, ist ITER. Steht für International Thermonuclear Experimental Reactor. Ist entsprechend wesentlich größer nochmal als JET. Und ja, der Name sagt eigentlich schon, erstmal ITER steht für Weg, ja, das heißt, es ist noch ein langer Weg hin. Und außerdem Experimental Reactor, also auch dieser Reaktor soll noch nicht die Endlösung sein für das Problem. Also auch der soll bestenfalls schaffen, so viel Energie zu erzeugen, wie reingesteckt wurde. Und wenn das gelingt, dann ist das Nachfolgeprojekt, das nennt sich dann DEMO, das soll dann, wenn alles klappt, auch wirklich wirtschaftlich arbeiten können. Und ja, also ITER ist momentan in der Bauphase, wird im französischen Cadarache aufgebaut und ja, ist auch ein sehr großes Projekt, wo viele Labore beteiligt sind und einen Beitrag dazu liefern. Ja, jetzt musste man hier natürlich nochmal einen Schritt weiter gehen. Also statt Niob-Titan verwendet man hier zum Beispiel für die Solenoide schon das Niob-3-Zinn, einfach um viel höhere Magnetfelder zu erzeugen. Die poloidalen Spulen sind immer noch aus Niob-Titan, aber die toroidalen Spulen zum Beispiel auch Niob-3-Zinn. Dann, ja, was hat man hier noch? Ein Divertor. Ein Divertor ist dafür da, um eben das Helium aus der Kammer rauszuschleusen, weil, wie vorhin schon erwähnt, das Helium ist eigentlich ein ungewolltes Produkt, ja, führt zu Verlusten und das kann man mit einem sogenannten Divertor abtransportieren und woanders dann entsprechend deponieren, um das rauszubekommen. Ja, ITER soll also mal 500 Megawatt Fusionsleistung haben. Verhältnis von Fusion zu Heizung soll mal größer gleich 10 sein. Und ja, die Plasma-Brenndauer 5 Minuten. Ja, also eben beim JET, wenn wir da nochmal schauen, haben wir 20 Sekunden. Und da sollen es jetzt 300 Sekunden sein. Und entsprechend, ja, das Plasmagefäß ist auch wesentlich größer. 6,2 Meter große Radius und 2 Meter kleine. Toroidalfeld 5,3 Tesla und ja, die Heizleistung 100 Megawatt. Und ja, aber es ist auch ein sehr teures Projekt. Die Kosten stehen jetzt hier nicht drauf, aber da bewegen wir uns auch jenseits der Milliarden und ich auch glaube auch 10 Milliarden Grenze. Ja. Also dieses Projekt wird auch noch einiges an Geld kosten und vermutlich auch wesentlich mehr als ursprünglich angenommen. Aber wenn es funktioniert, wäre das schon mal ein sehr großer Sprung. Und ja, damit war es das mit den Projekten und ja, auch mit der Vorlesung. Wie ist es mit den Übungsblättern? Da war ja, habt ihr abgegeben alle? Habt ihr die auch schon korrigiert zurückbekommen? Oder? Wahrscheinlich nicht. Das wäre heute gewesen. Ja gut, ja. Funktioniert leider krankheitsbedingt nicht. Der Podlech wird am Freitag vermutlich erst wieder am Instituts.